Liebe Geschwister im Herrn, ich möchte euch darum bitten, eure Bibel im Römerbrief aufzuschlagen, Kapitel 10. Römerbrief, Kapitel 10. Ich werde die Verse 1 bis 13 lesen. Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 1 bis 13. Es geht hier in den Kapitel 9 bis 11 um die Zukunft des Volkes Israels in dem Kontext. Aber wir werden uns nicht mit dieser Frage beschäftigen, sondern mit der Frage heute, was ist rettender Glaube? Wie muss der Glaube sein, damit er uns wirklich rettet? Römer 10, Abvers 1. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Soweit das Wort Gottes. Lass uns kurz beten. Wir danken dir, Herr, für diese Erläuterung hier, die uns der Apostel Paulus gibt. Wir danken dir, dass du ihn gebraucht hast, um uns auch zu erklären, dass wir nicht durch Werke des Gesetzes gerettet werden können, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, an seine Gerechtigkeit, dass diese Gerechtigkeit das ist, was uns gefehlt hat und was uns auch durch den Glauben angerechnet werden kann. Erlehre uns auch zu erkennen, was der wahre Glaube ist, Herr, denn es ist eine wichtige Frage, das ist nicht nur eine theologische Frage, das ist eine Frage, von der unser ewiges Heil abhängt in Wirklichkeit. Und es sind so viele Menschen um uns herum, die diese Gewissheit nicht haben oder die einen falschen Glauben haben. Hilf uns auch, das zu erkennen und ihnen auch zu helfen, ihnen Hinweise zu geben, damit sie gerettet werden. Wenn es dein Wille ist, Herr. Amen.
Amen.
Am kommenden 31. Oktober feiern wir nicht Halloween wie die Welt, sondern den 507. Tag, Jahrestag der Reformation. Dieser 31. Oktober war der Tag damals vor 507 Jahren, 1517, an dem der Reformator Martin Luther seine bekannten 95 Thesen an die Tür des Schlosskirche zu Wittenberg nagelte und damit den Grundstein für die Reformation legte. Obwohl es in diesen 95 Thesen, ich weiß nicht, ob ihr sie gelesen habt, hauptsächlich um Ablässe geht, Indulgences, ja. War die Hauptfrage, die später diskutiert wurde, die wichtigste Frage damals, die Frage, was uns vor Gott gerecht macht. Und wenn wir von der Gerechtigkeit oder von der Rechtfertigung sprechen, geht es um das Heil. Es geht nicht um eine intellektuelle Frage, theologische Frage, sondern es geht wirklich um das Heil, wie wir gerettet werden. Was ermöglicht uns, vor Gott gerecht zu stehen und gerettet zu werden? Damals war die Lehre der katholischen Kirche, und das ist immer noch eine Lehre, die in der katholischen Kirche gilt. Ich komme selber aus diesem Hintergrund. Ich bin als katholisch groß geworden und ich habe das auch geglaubt. Diese Lehre ist, dass der Glaube zwar notwendig ist. Man hört oft Protestanten sagen, die Katholiken glauben nicht, dass der Glaube wichtig ist. Wichtig sind die Werke. Das stimmt nicht. Der Glaube ist auch in der katholischen Kirche unerlässlich. Er ist sehr wichtig, notwendig, um gerettet zu werden. Aber dieser Glaube, auch wenn er notwendig ist, nicht ausreicht, um gerettet zu werden, um gerechtfertigt zu werden. Der Christ muss auch gute Werke tun, damit Gott ihn für gerecht erklärt und ihm das ewige Leben schenken kann. Martin Luther damals und die Reformatoren nach ihm hielten dagegen, dass Werke zwar wichtig sind, Werke sind wichtig, aber nicht zu unserer Rechtfertigung beitragen, sondern nur die Folge unseres Glaubens sind und die Echtheit dieses Glaubens bezeugen. Sowohl Katholiken als auch Protestanten sind sich darin einig, dass Gott uns für gerecht erklären muss. Deshalb ist dieser Begriff Rechtfertigung nicht ganz korrekt. Man sollte eher von Rechtsprechung sprechen. Aber auch Katholiken sind der Meinung, dass, damit wir gerecht sind, Gott uns gerecht erklären, sprechen kann, muss. Und dass es notwendig ist, dass wir vor Gott als gerecht erklärt werden, um ewiges Leben zu haben. Die Frage ist nur, und das ist diese Frage, die uns auch beschäftigen soll, auf welche Grundlage tut das dies Gott? Auf welche Grundlage erklärt uns Gott für gerettet, für gerecht? Tut er das erst, wie die katholische Kirche es sagt, wenn wir ein ausreichendes Maß an Vollkommenheit, an Güte erreicht haben? Oder tut er das, wenn uns die Gerechtigkeit Jesu Christi durch den Glauben angerechnet wird? Ich wiederhole, das ist sehr wichtig. Erklärt uns Gott gerecht, wenn wir im Glauben einen bestimmten Stand erreicht haben, wo wir genug gute Werke getan haben, oder tut er das ganz am Anfang schon, auch wenn wir wirklich die schlimmsten Sünder sind, aber erkannt haben, dass wir Jesus Christus brauchen, wenn wir uns auf die Gerechtigkeit Jesu, auf sein Werk am Kreuz verlassen und an ihm glauben, ihm vertrauen? Die katholische Kirche lehnt diese Lehre von der Zurechnung der Verdienste Jesu. Darum geht es, dass die Gerechtigkeit Jesu, die eine fremde Gerechtigkeit ist, es ist nicht, was wir getan haben, es ist, was Jesus getan hat, dass es uns durch den Glauben angerechnet wird, dass es auf unserem Konto vor Gott zugeschrieben wird. Die katholische Kirche sagt, das ist ungerecht. Das entspricht nicht Gottes Gerechtigkeit. Denn Gott kann niemand für gerecht erklären, der nicht wirklich gerecht ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Beispiel, was wir oft nutzen. Wenn jemand von der Familie vielleicht vor einem Gericht steht und er wird verurteilt, da kannst du nicht zum Richter gehen und sagen, lieber Richter, was er getan hat, schreibe das bitte auf mein Konto. Muss er ins Gefängnis gehen? Ich will an seine Stelle ins Gefängnis gehen. Der Richter wird sagen, nein, geht aber nicht. Leider geht es nicht. Und so denkt auch die katholische Kirche über Gott. Die Reformatoren sahen sich deshalb, weil ein anderer Vorwurf, der ihnen gemacht wurde, war, es ist einfach zu einfach, wenn ihr sagt, man wird durch den Glauben gerecht. Also es ist einfach, das kann jeder sagen, das kann jeder glauben, aber wo sind die guten Werke? Und deshalb sahen sich veranlasst auch zu erklären, was dieser Glaube wirklich ist, was der rechtfertigende Glaube ist und warum auch dieser Glaube nicht ohne Werke bleibt. Martin Luther hat gesagt, der Glaube allein, also wir werden allein durch den Glauben gerechtfertigt, aber dieser Glaube bleibt nicht allein, er bleibt nicht ohne Werke. Deshalb, lass uns mal sehen, welche Definition des Glaubens sie gegeben haben. Wir werden mal sehen, dass es sich wirklich auf der Heiligen Schrift auch gründet. Sie haben versucht zu beschreiben, was rettende Glaube ist, anhand von drei Kriterien, anhand von drei wichtigen Dingen. Bei einem Menschen von wahrem, vom echten Glauben sprechen zu können, müssen diese drei Bedingungen erfüllt sein. Was macht wahre Glaube aus? Zuerst muss der Einzelne, der glaubt, den Inhalt des Evangeliums ausreichend kennen. Du kannst nicht gerettet werden, wenn du nicht weißt, was das Evangelium sagt über die Erlösung. Ich zitiere nur diese drei Kriterien und wir werden nochmal im Detail schauen, was das beinhaltet. Zweitens, musst du, wenn du glaubst, den Inhalt des Evangeliums für wahr halten. Du musst deine gedankliche, intellektuelle Zustimmung sagen, jawohl, ich verstehe, was es ist und ich glaube, das ist wahr. Und schließlich, das ist der dritte Punkt, musst du dein Vertrauen in Jesus Christus, in das Werk Jesu Christi setzen, das dich allein retten kann. Also du musst nicht nur intellektuell zustimmen, du musst dein Vertrauen, du musst mit deinem ganzen Herzen auch sagen, okay, ich vertraue darauf, ich glaube, dass es der Weg ist, um gerettet zu werden. Schauen wir uns diese drei Dinge genauer an. Frage des Inhalts des Evangeliums. Wir hören oft heute Leute sagen, ja, es ist egal, was du glaubst. Hauptsache, du bist ehrlich, wenn du glaubst. Ja? Also, ja, das mit dem Evangelium und mit dem Römerbrief, das ist zu theologisch. Glaube ist viel einfacher. Glaube ist einfach, du glaubst, dass es einen Gott gibt, du glaubst, dass Gott ein guter Gott ist und du vertraust diesem Gott. Du wendest dich an ihm und du versuchst, ihm zu lieben, eine Beziehung zu ihm zu haben. Du wirst erfahren, er wird sich zeigen. Es ist egal, was du glaubst, ob du die Details kennst oder nicht. Wichtig ist, dass du ehrlich bist, dass du Gott suchst von ganzem Herzen. Aber wer eine solche Behauptung aufstellt, geht davon aus, dass sich der Glaube nicht in erster Linie auf einen Inhalt bezieht. Wenn wir das Neue Testament lesen, sehen wir oft, wenn von dem Glauben gesprochen wird, dass dieser Glaube einen Inhalt beschreibt, was wir glauben sollen. Es geht nicht darum, dass du einfach irgendwas über Jesus glaubst, sondern dass du das Richtige über ihn glaubst. Wer ist Jesus Christus? Was hat er getan? Wie wichtig es ist? Es geht darum zu glauben, was Gott offenbart hat in seinem Wort. Und wer sagt, es ist egal, was du glaubst, wichtig ist, dass du ehrlich bist, geht davon aus oder offenbart bei sich eine Überzeugung von der Existenz einer wohlwollenden Macht im Universum. Ja, man hört oft Menschen sagen, es gibt einen Gott, es gibt irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist, aber das ist eine gute, liebe, wohlwollende Macht. Er verlässt sich auf seine innere Überzeugung in erster Linie. Und er geht auch davon aus, dass ein Mensch, der auf dieser Weise glaubt, zwangsläufig die Zustimmung Gottes erhalten wird, wenn es ihn wirklich gibt. Steht hier, dieser Mensch weiß nicht, ob es Gott gibt, aber wenn er es ihm gibt, kann er nur seine Zustimmung geben, weil ich ein ehrlicher Mensch bin und ihm wirklich sucht und nach ihm fragt. Aber wer so denkt, ignoriert, was das Evangelium sagt. Herr Paulus, was sagt er hier in dem Text, den wir gelesen haben, Kapitel 10, Vers 17? Er sagt, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Glaube kommt nicht einfach so. Glaube kommt aus der Verkündigung, aus dieser Botschaft, die du kennen musst. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Du kannst auch Dinge verkündigen, die dem Inhalt des Wortes Gottes nicht entsprechen. Vers 17. Ne? Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung durch Gottes Wort. Nein, wenn wir die Bibel kennen, müssen wir auch erkennen, dass wir mit Gott nicht im Reinen sind. Viele Menschen denken, es ist schon gut. Gott ist ein Gott der Liebe. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Gott kann nur, auf meiner Seite sein. Nein, die Bibel sagt, wir sind nicht im Reinen mit Gott. Es herrscht kein Friede zwischen uns und Gott. Von Natur aus sind wir Sünder. Aufgrund unserer Sünde stehen wir unter seiner Verurteilung. Was lesen wir hier? Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist, was wir verdienen aufgrund unserer Sünden, ein ewiger Tod. Und das werden wir erfahren, wenn wir nicht an Jesus Christus glauben, so wie die Bibel es verlangt. Wir sind dem ewigen Tod geweiht, dazu bestimmt. Und wir müssen verstehen, dass dieser Zustand, in dem wir uns befinden, der Grund ist, warum das Opfer des Sohnes Gottes notwendig war. Jesus ist nicht in dieser Welt gekommen, um zu sagen, hallo liebe Leute, ich wollte euch kennenlernen. Jesus ist in diese Welt gekommen, um zu sterben, um Sünder für Sünder zu sterben. Sein Tod am Kreuz war notwendig. Er hat selbst gesagt, ich gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Das ist das Inhalt des Evangeliums. Wir müssen über diesen Inhalt genau informiert werden, informiert sein. Zweitens, unsere Zustimmung, unsere gedankliche Zustimmung zu dieser Botschaft. Viele unserer Zeitgenossen stellen heute die Historizität biblischer Fakten in Frage. Wenn du in bestimmten Kirchen gehst, und ich habe es auch vor kurzem auch erlebt, es ging um die Auferstehung. Da hat hier ein Pfarrer gesagt, es ist egal, ob Jesus auferstanden ist. Wichtig ist, dass es uns Hoffnung gibt. Angesichts des Todes, da kannst du keine Hoffnung haben, wenn du nicht weißt, dass es eine Grundlage ist für deine Hoffnung. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, sagt Paulus, dann ist unser Glaube nichtig. Lieber was anderes machen. Lieber essen und trinken, das Leben genießen. Ein Glaube, der uns vermittelt, es ist egal, was die Bibel sagt, ob das wahr ist oder nicht, ob Jesus der Sohn Gottes ist, ob er von einer Jungfrau Geburt entstanden ist, ob er auferstanden ist, es ist egal, wichtig ist, dass du glaubst, ist ein nichtiger Glaube, ein Irrtum. Und selbst, wenn Menschen einige Erkenntnisse der Schrift haben und glauben, dass es richtig ist, kann es auch sein, dass sie diese Dinge auf eine Weise interpretieren, die nicht der biblischen Lehre entspricht. Es reicht zum Beispiel nicht aus, dem Tod und der Auferstehung Jesu zuzustimmen. Zu sagen, ja, ich glaube schon, dass Jesus auferstanden ist. Man muss auch verstehen, warum Jesus gestorben ist, warum er sein Leben gegeben hat. Es geht zum Beispiel darum, und das ist heute ein großes Problem, du findest immer mehr Christen, die an die Lehre, an die biblische Lehre der Sühne nicht mehr glauben. Es ist sehr wichtig, dass du verstehst, Jesus ist als Sühnopfer für dich gestorben. Sein Blut musste vergossen werden. Gott musste seinen lieben Sohn opfern, damit wir gerettet werden. Deshalb ist Jesus auch Lamm Gottes genannt. Wir haben es in dem Lied gesungen. Es ist sehr wichtig, dass wir erkennen, was es heißt, dass Jesus Christus das Lamm Gottes ist. Er ist für uns gestorben. Sein Blut wurde für uns vergossen. Du kannst glauben, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, aber du musst auch glauben, warum er gestorben und auferstanden ist. Und drittens reicht es auch nicht aus, eine korrekte Lehre zu bekennen, das Richtige zu wissen, das Richtige zu glauben, sondern man muss auch diese Dinge, die Notwendigkeit dieser Dinge auch für unser Heil erkennen und ihnen vertrauen. Glaube ist auch Vertrauen. Ich vertraue, dass durch den Tod Jesu ich gerettet werden kann. Nicht vielleicht mal sehen, ob es stimmt. Mal sehen, ob Gott sich erbarmen lässt. Nein, Gott verspricht, dass wenn du an Jesus Christus glaubst, an seinen stellvertretenden Tod, du gerettet werden kannst. Und da müssen vertrauen. Und darin liegt oft das Problem, wenn ich nicht begreife, wie heilig Gott ist, wie vollkommen er ist, welche Kluft uns von diesem heiligen Gott trennt, dass dieser Gott die Sünde verabscheut, nicht nur in der Welt, auch in meinem Leben. Oder wenn ich mich selbst als einen guten Mensch sehe, als einen ehrlichen Mensch sehe, und nicht ein Sünder. Liebe Geschwister, ich kenne Menschen, die halten sich nicht für Sünder. Menschen, von denen man in der Gemeinde viel hält. Dann werde ich nicht verstehen, warum Jesus für meine Sünden am Kreuz sterben musste. Ich werde die Notwendigkeit dieses Todes nicht verstehen, nicht begreifen. Ja, schauen wir uns jetzt an, was Paulus über seine jüdischen, israelitischen Stammesgenossen sagt, hier in diesem Kapitel 10. Was er zuerst sagt, ist, dass er, und das ist auch der Grund seiner Traurigkeit, wenn er seine Stammesgenossen sieht, dann sagt er, sie haben viel Eifer für Gott. Und wenn du heute auch in Jerusalem bist und schaust, wie diese Menschen für Gott eifrig sind, dann kannst du wirklich von ihnen was lernen, was Frömmigkeit angeht. Aber Paulus fügt hinzu, und das gilt auch für die viele heute, nicht nach der rechten Erkenntnis. Nicht nach der rechten Erkenntnis. Sie haben Eifer, sie sind ehrlich, aber sie haben nicht die richtige Erkenntnis. Was Paulus meint, ist hier, sie erkennen nicht aus der Schrift, was Gott wirklich will. Mit anderen Worten, sie zeigen Ehrlichkeit in ihrem Glauben. Und das ist genau, was heute viele denken. Egal, was du vom Willen Gottes erkennst, wichtig ist, dass du es gut meinst, dass du ehrlich bist. Wenn du das aber tust, sagt Paulus, weiter erkennst du Gottes Gerechtigkeit nicht. Paulus sagt, meine frommen Stammesgenossen, sie sind ehrlich, sie sind eifrig für Gott, aber sie erkennen Gottes Gerechtigkeit nicht. Und sie suchen ihre eigene Gerechtigkeit. Wenn du dich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterordnen willst, suchst du deine eigene Gerechtigkeit. Stellst du deine eigene Gerechtigkeit auf? Was war das Problem der Juden? Sie versuchen durch das Halten des Gesetzes, der Gebote, gerechtfertigt zu werden. Und verstanden nicht, dass Jesus, der Messias, das Ende des Gesetzes für den ist und war, der an ihn glaubt. Es ist sehr wichtig, was Paulus hier sagt, wenn er sagt, Christus ist das Ende des Gesetzes für den, der an ihn glaubt. Was meint er mit Christus ist das Ende des Gesetzes? Ich habe mal geguckt, es gibt einige Übersetzungen, zum Beispiel die Gute Nachricht übersetzt das so, das ist nicht falsch, aber ich glaube nicht, dass es das, was Paulus hier meint. Dass die Einhaltung des Gesetzes früher eine Person gerechtfertigt hat, aber jetzt nicht mehr. Also Christus ist das Ende des Gesetzes, meint nicht, früher konntest du durch das Gesetz gerechtfertigt werden, aber jetzt gilt diese Aushaltung nicht mehr, jetzt ist Zeit, durch den Glauben gerettet zu werden. Sondern was er wahrscheinlich meint hier, ist, dass der Zweck des Gesetzes, das Gesetz ist auch eine Prophetie, hat auch ein prophetisches Ziel. Der Zweck des Gesetzes bestand darin, die Sünde des Menschen aufzuzeigen, damit dieser Mensch verzweifelt und die Notwendigkeit eines Erlösers ansieht und durch den Glauben an ihn, an Jesus, gerettet wird. Steht hier? Das ist jetzt zum Beispiel, was der Galaterbrief lehrt. Und das ist sehr wichtig, dass wir auch verstehen, dass wir diese Dinge verstehen. Das ist nicht reine Theologie, das ist essentiell. Gott hat uns Gebote gegeben, damit wir unter, also in erster Linie merken, ich bin nicht imstande, ich bin nicht fähig, das zu tun. Was passiert mit mir, wenn ich das nicht tue? Ich kann mich nicht zufrieden halten und sagen, ich habe zumindest versucht oder ich habe einen Teil gehalten. Nein, Gott verlangt, dass wir ihm von ganzem Herzen lieben. Und Gott von ganzem Herzen zu lieben bedeutet, seine Gebote halten, ohne Ausnahme. Und deshalb ist das Ziel, der Zweck des Gesetzes, dass wir erkennen, ich brauche einen Erlöser. Ich brauche jemanden, der das getan hat, der wirklich gerecht war vor Gott und der mir seine Gerechtigkeit auch ausleihen kann, damit ich auch gerecht vor Gott stehe. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt richtig. Sie sagt, und das ist sehr interessant, denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für recht erklärt. Das heißt, auch im Alten Testament war der Glaube wichtig. Und in den Versen 5 bis 8, hier im Kapitel 10, zitiert Paulus einige Verse aus den Büchern Mose. Aus hauptsächlich dem 5. Buch Mose, auch Levitikus. Und sein Ziel ist, den Unterschied zwischen der Gerechtigkeit, die auf Glauben beruht, und der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, aufzuzeigen. Er will diese beiden Gerechtigkeit gegenüberstellen. Erstens die Gerechtigkeit, die vom Gesetz kommt. Zweitens die Gerechtigkeit, die auf Glauben beruht. Und Paulus nimmt hier, und das ist erstaunlich, wenn wir diese Passagen im Alten Testament schauen. Ursprünglich waren sie dazu gedacht, die Leichtigkeit, die Einfachheit des Zugangs zum Gesetz zu zeigen. Was Gott sagen wollte damals, wenn wir diese Stellen lesen, ist, also wenn du wissen willst, was Gott will, wo seine Gebote sind, da brauchst du nicht dahin zu kurven oder dahin oder in den Himmel zu gehen oder unten. Die sind da. Die sind dir offenbart worden. Paulus interpretiert diese Stellen, diese Textstellen neu. Er will nicht mehr zeigen, wie leicht ist es, an die Gebote Gottes dran zu kommen, sondern wie leicht es ist, Christus nachzufolgen, im Gegensatz zur Unmöglichkeit der Nachfolge des Gesetzes zu zeigen. Das heißt, es war natürlich im Alten Testament ganz einfach, an die Gebote dranzukommen, sie waren da. Aber das nächste Problem war, kann ich diese Gebote halten? Kann ich sie erfüllen? Und Paulus interpretiert jetzt diese Sache neu, indem er sagt, das war unmöglich. Aber jetzt ist es möglich. Es besteht keine Notwendigkeit, sich auf die Suche nach Gott im Himmel zu begeben. Oder vielleicht gute Werke anzusammeln, wie ein Turm von Babel, um Gott zu erreichen, um den Himmel zu erreichen. Gott hat bereits seinen Sohn in die Welt gesandt. Du brauchst nicht groß durch deine Werke zu kommen. Gott hat seinen Sohn zu uns gesandt. Christus hat sich erniedrigt für uns. Ebenso wenig sollte jemand meinen, er müsse Christus aus dem Reich der Toten heraufholen. Gott hat ihn bereits von den Toten auferweckt. Es gibt in den Philippinen Menschen, die lassen sich kreuzigen, weil sie Jesus Christus ähnlich sein wollen. Du brauchst keine unglaublichen Opfer, das lesen wir auch im 1. Korinther Kapitel 13. Du könntest dein Leib opfern, du könntest dein Leib brennen lassen. Hier sagt Paulus, das brauchst du nicht. Gott hat bereits Christus von den Toten auferweckt. Christus hat das getan, was du nicht tun konntest. Was Gott verlangt, sind keine übermenschlichen Werke, sondern der einfache Glaube an das Evangelium, das Paulus predigt. Das ist, was Paulus hier sagen will. Und die Verse 9 und 10 sind wichtig, um zu verstehen, worin rettender Glaube besteht. Es sind zwei Dinge zu tun nach Paulus. Zuerst muss man glauben und dann muss man bekennen. Verse 9 und 10 hier. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Zwei Dinge, mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen. Dabei ist zu betonen, dass es sich in erster Linie um den Inhalt des Bekenntnisses und die Gewissheit, die man hat, dreht. Wenn Paulus sagt, wenn du mit dem Mund bekennst, meint er, du musst das Richtige bekennen. Du musst über den Inhalt der guten Nachricht informiert sein. Du musst bekennen, jawohl, es ist wahr. Und du musst auch zustimmen. Das sind die Kriterien, die wir gesehen haben. Erst den Inhalt kennen und zweitens zustimmen. Mit dem Kopf, mit dem Verstand. Ich muss verstehen, was da steht. Und dann mit dem Herzen glauben, das ist ein Hinweis auf Vertrauen. Ich muss vertrauen, dass es mich retten kann. Also die drei Elemente des Glaubens sind hier vorhanden. Der Inhalt ist der Sühnetod und die Auferstehung des Herrn. Die intellektuelle Zustimmung, die wird durch dein Bekenntnis ersichtlich. Du musst wissen, du musst bekennen, du musst nicht irgendwas bekennen, du musst das Richtige bekennen. Deshalb legen wir so viel Wert auf Bekenntnisse. Was müssen wir glauben? Das müssen wir uns fragen. Was glaube ich denn überhaupt? Rettet mich, was ich glaube? Ist es das Richtige? Oder bilde ich mir bestimmte Dinge ein? Und dann das Vertrauen. Und das ist hier durch die Hinwendung des Herzens auch gezeigt. Jetzt kommen wir zu einer wichtigen Frage, die auch Bestandteil dieser Diskussion zwischen Katholiken und Protestanten damals war. Es ist die Frage der Werke. Welche Rolle spielen die Werke oder die guten Taten in unserem Leben? Die Hauptkritik an Martin Luther war, dass wenn er lehre, dass die Werke nicht rechtfertigen, dann öffnet er die Tür für alle Arten von Exzesse. Also du kannst machen, was du willst, wenn du nur glaubst oder nur glauben musst. Und Luther hat sich verteidigt, indem er erklärt hat, dass wir zwar allein durch den Glauben gerechtfertigt sind, dass aber dieser Glaube, wenn er echt ist, nicht ohne gute Werke bleibt. Er wird auch gute Werke haben. Und interessanterweise, diese Kritik an Martin Luther, es war auch die Kritik, die einige an den Apostel Paulus auch gerichtet haben. In Römer Kapitel 3, Vers 8 sagt Paulus, dass einige ihn verleumden, indem sie behaupten, er lehre, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus hervorgeht. Dieser Vers bedeutet also so, also Paulus, du lehrst, Glaube reicht allein. Ja, dann, und wir sind aus Gnade gerettet, dann tun wir das Böse, damit Gott noch mehr Gnade zeigen muss. Und Paulus sagt, das ist eine Verleumdung. Das ist eine Gotteslästerung. Nicht nur eine Verleumdung gegen ihn, sondern auch eine Gotteslästerung. Und Paulus erklärt in Römer 6, dass diejenigen, die in Christus Jesus sind, von der Herrschaft der Sünde befreit worden sind. Sagt, wenn du in Jesus Christus bist, wenn du gerettet bist, bist du nicht komplett von der Sünde befreit. Du wirst immer noch leider sündigen, aber du bist von der Herrschaft der Sünde befreit. Du hast dank der Gnade Gottes Mittel, um ein anderes Leben zu führen. Paulus sagt, sollen wir in der Sünde verharren? Also sollen wir weitermachen, wie wir früher gelebt haben? Damit das Maß der Gnade voll werde? Er meint, also sollen wir weitermachen, damit Gott noch, also damit wir die Vergebung erfahren? Du kannst die Vergebung Gottes nicht erfahren, wenn du nicht sündigst. Wenn die Vergebung so wichtig ist, dann musst du sündigen, damit du diese Vergebung erfährst. Und Paulus sagt, nein. Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, die mit der Sünde nichts mehr zu tun haben, noch in ihr leben? Ein echter Glaube wird notwendigerweise irgendwann gute Früchte hervorbringen. Es kann unterschiedlich sein. Einige können sehr viele Früchte und gute Früchte bringen, einige weniger Früchte bringen, aber das wird sich zeigen. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre dein Glaube kein echter Glaube. Das ist auch genau, was Jakobus auch in seinem Brief erklärt. Deshalb gibt es keinen Widerspruch auch mit dem, was Paulus sagt. Jakobus erklärt, beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Jakobus sagt hier nicht, du musst Werke tun, um vor Gott gerechtfertigt zu werden. Er sagt, wahre Glaube, echter Glaube zeigt sich durch gute Werke. Und wenn du keine solche Werke hast, dann ist dein Glaube unecht. Was man verstehen muss, wenn man vom rettenden Glauben spricht, ist, dass dieser Glaube von Gott kommt. Der Glaube ist nicht etwas, was du aus dir selbst hervorgebracht hast, obwohl natürlich glaubst du. Es ist nicht jemand, der an deine Stelle glaubt. Du glaubst. Aber dieser Glaube, sagt die Schrift, vor allem Paulus im Epheserbrief, ist eine Gabe Gottes, die er uns in seiner Gnade gegeben hat. Es ist die Frucht der Wiedergeburt, die Gott uns geschenkt hat. Das erklärt Paulus, wie gesagt, in seinem Brief an die Epheser im Kapitel 2. Gott hat uns in seiner Gnade errettet. Er hat uns im Augenblick unserer Erlösung mit Christus vereint. Wir sind in Christus und was Christus getan hat, gehört auch uns. Und das Ziel dieser Vereinigung, sagt er, ist ein Leben reich an guten Werken. Ich lese, was Paulus im Epheserbrief sagt. Denn wir sind seine Schöpfung, Kapitel 2. Moment. Kapitel 2, Vers 10. Ne? Also wir kennen die Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, das ist nicht aus euch, Gottes Gnade ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Das heißt, Gott hat sie geplant. Gott hat sie bestimmt für uns, damit wir in ihnen wandeln sollen, damit wir sie praktizieren. Was unterscheidet Wahren von falschem Glauben? Das ist eine Frage, die viele Christen sich stellen. Wir haben oft mit Menschen zu tun, die einen Glauben bekennen, aber wo wir uns fragen, ist das wirklich ein rettender Glaube? Und diese Frage ist extrem wichtig. Denn wenn wir meinen, es gilt auch für uns, also wenn wir meinen, jemand hat den wahren Glauben und es ist nicht so, es ist eine Täuschung, dann geht dieser Mensch verloren. Wenn wir meinen, wir haben den richtigen Glauben und es ist nicht so, dann gehen wir verloren. Deshalb ist die Frage sehr wichtig. Ja, was soll man zum Beispiel von Menschen denken oder halten, die sagen, dass sie Gott suchen? Seit Jahren. Aber keine Fortschritte im Glauben machen. Sie haben sich keine Gemeinde angeschlossen. Sie leben einmal so, einmal so. Sie leben manchmal auf dem Berg, manchmal im Tal. Sie suchen Gott, aber wenn man mit ihnen redet, merkt man, dass sie nicht verstanden haben, um was es geht. Was soll man von diesen Menschen halten? Oder von denen, die behaupten, ihn zu kennen, sich aber hüten, Kontakt zu Christen zu haben, die im Glauben ganz alleine für sich alleine leben, und wenn man sie darauf aufmerksam macht, dann sind sie sofort beleidigt. In Matthäus Kapitel 7, die Verse 21 bis 23, warnt Jesus ernsthaft diejenigen, die behaupten, ihn zu kennen, aber die ihn nicht wirklich kennen, die sich täuschen. Matthäus 7, 21 bis 23. Jesus sagt: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, 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 diese Verdoppelung der Ansprache deutet auf, ja, also Vertrautheit, ja. Herr, ich kenne dich doch, oder? Wir kennen uns. Es ist hier am Tag des Gerichts. Es werden Menschen sagen: Herr, du kennst mich doch, ich kenne dich. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Wir haben erbauliche Sachen in deinem Namen gesagt. Wir haben andere Christen erbaut. Durch unsere Weissagung, durch das, was wir aus der Schrift erkannt haben. Wir waren ein Segen für andere Menschen. Wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. In deinem Namen konnten wir Wunder tun. Und in deinem Namen, ja, viele Wundertaten vollbracht. Dann, sagt Jesus, werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Ich habe euch nie gekannt. Ihr täuscht euch, wir kennen uns nicht. Herr, du kennst mich doch. Jesus sagt, nein, ich kenne dich nicht, wir haben uns nie gekannt. Wer bist du denn? Weicht von mir, hier Gesetzlosen. Es ist nicht, dass Jesus uns nicht gekannt hat, im Sinne, dass er nicht wusste, wer wir waren und was wir getan haben und was wir geglaubt haben. Sondern was er meinte ist, du kannst nicht sagen, dass du mich kennst, wenn du ein Gesetzloser bist. Und in dieser Textstelle kann man tatsächlich die drei Merkmale des wahren Glaubens erkennen. Der Beweis für echten Glauben ist ein Leben, in dem man sich ständig bemüht, dem Wort Gottes zu gehorchen. Jesus sagt, ihr Übeltäter oder ihr Gesetzlosen, meint er, ihr kannten doch die Gebote Gottes. Warum habt ihr sie nicht gehalten oder euch zumindest bemüht, sie zu halten? Warum habt ihr mit euren Lippen etwas gesagt und in ihrem Leben nicht gezeigt, dass ihr Gott gehorchen wolltet? Jesus betont, dass schöne Worte, ein Lippenbekenntnis allein nicht ausreicht. Es geht darum, den Willen seines Vaters zu tun, so wie er selbst es getan hat. Wenn du wissen willst, was es heißt, den Willen Gottes zu tun, schau mal auf Jesus. Er ist gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Sein ganzes Leben war mit diesem Gedanken geprägt: Ich will den Willen meines Vaters tun. Die Tatsache, dass Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt, zeigt auch, dass der Glaube in eine enge Beziehung zu ihm resultiert. Das Wort kennen bedeutet hier eine enge Beziehung zu Jesus haben, eine vertraute Beziehung. Paulus sagt im Brief an die Philipper, dass es ein starker Wunsch ist, Christus zu kennen und ihm ähnlich zu werden. Er möchte Jesus kennen. Er meint nicht, ich kenne Jesus nicht, ich möchte mich mehr über das Evangelium informieren. Das meint er nicht. Er möchte Jesus kennen, das heißt, ich möchte ihn erfahren. Und diese Einheit mit ihm wirklich begreifen. Und um dies zu erreichen, und das ist sehr wichtig, was er sagt hier im Philipperbrief, wolle er sich auf die Gerechtigkeit verlassen, die aus dem Glauben an Christus kommt. Er sagt, wenn ich mich auf die Gerechtigkeit Jesu verlasse, durch den Glauben, dann werde ich ihn erfahren, wie ich das wünsche. Jesus bezeichnet hier diese falschen Gläubigen in Matthäus 7 als gesetzlos oder Übeltäter. So muss der Mensch, der sich zu Christus bekennt, ständig gegen die Sünde kämpfen. Wenn wir sagen, wir glauben, dann muss es sich wirklich in unserem Leben durch einen ständigen Kampf gegen die Sünde. Du kannst sündigen und das kann wirklich wehtun und kannst sagen, was für ein elender Mensch bin ich. Aber du sollst diesen Kampf nie aufgeben. Nie aufgeben. Sondern weiterkämpfen. Buße tun. Und dich nach Versöhnung mit Gott sehnen, wenn du gesündigt hast. Wenn du merkst, meine Beziehung zu Gott ist betrübt. Ich spüre nicht mehr, dass Gott mich liebt und so weiter. Musst du dich danach sehnen, diese Beziehung zu ihm wieder herzustellen. Und in derselben Passage vergleicht Jesus auch denjenigen, der den wahren Glauben hat, mit jemand, der sein Haus auf einen Felsen gebaut hat. Er sagt, es geht darum, sein Haus auf dem Felsen zu bauen, nicht auf dem Sand. Egal, welche Prüfung auf diesen Menschen zukommen werden, er wird immer in der Lage sein, standhaft zu bleiben, weil er dem vertraut hat, der der Fels ist. An einigen Beispielen möchte ich jetzt auch zeigen, wie sich ein falscher Glaube äußern kann. Zunächst gibt es diejenigen, die zweifellos nicht errettet sind. Entweder, weil sie sich in ihrer Lebensweise nicht grundsätzlich von den Ungläubigen unterscheiden. Es gibt Christen, die gehen jeden Sonntag in die Gemeinde, aber wenn du sie während der Woche beobachtest, dann siehst du keinen Unterschied mit den Menschen der Welt. Sie leben auch in der Sünde und haben kein schlechtes Gewissen. Oder weil sie falsche Lehren glauben. Es gibt zum Beispiel heute in unserer Welt eine sehr verbreitete Lehre, die besagt, dass alle Menschen sowieso in den Himmel kommen. Du musst nur ehrlich sein. Gott ist ein Gott der Liebe. Jeder wird in den Himmel kommen. Gott wird dir immer eine zweite Chance geben, auch nach deinem Tod. Das ist ein falscher Glaube. Manche Menschen geben vor, gläubig zu sein, und das ist traurig, um anderen zu gefallen oder nicht zu verlieren. Sie spielen etwas vor, spielen den Glauben vor, um anderen nicht zu enttäuschen, um anderen zu gefallen, nicht zu verlieren. Kinder wollen ihren streng gläubigen Eltern nicht enttäuschen. Tun so, wenn sie gefragt werden, gehst du in die Gemeinde? Ja, ich gehe, ich bemühe mich. Die wollen ihren Eltern nicht enttäuschen. Aber sie glauben nicht mehr. Jemand hat vielleicht Angst, seinen gläubigen Ehepartner zu verlieren und läuft mit. Jemand hat christliche Freunde und möchte sie nicht verlieren, spielt auch einen falschen Glauben vor oder einen echten Glauben vor, aber das ist kein echter Glaube. Einer der größten Irrtümer ist es zu glauben, auch dass ein frommes Leben, religiöse Gewohnheiten, ich lese meine Bibel jeden Tag, ich gehe in die Gemeinde, ich tue dies und das, ich spende für die Armen, dass diese religiöse Akten, Gewohnheiten uns die Gunst und den Segen Gottes garantieren. Manche Menschen suchen den Kontakt zu Christen, weil sie glauben, dass diese einen guten, wohltuenden Einfluss auf sie haben könnte. Es gibt Menschen, die sagen, das kann nicht schaden. Das ist auch gut. Ich möchte Kontakt zu Christen haben. Die haben einen guten Einfluss auf mich. Aber sie erkennen nicht, wie notwendig es ist, auch Frieden mit Gott zu haben. Und einen guten Draht zu Gott zu haben, nicht nur zu Menschen. Eine weitere Gefahr besteht darin zu glauben, dass ein bestimmtes Sakrament, zum Beispiel die Taufe, ich glaubte das früher, als ich in der katholischen Kirche bin, getauft worden, es garantiert mir den Zugang zum Reich Gottes. Oder eine Entscheidung, die man getroffen hat, dass es uns das Heil garantiert. Viele Menschen glauben zum Beispiel fest daran, dass sie gerettet sind, weil sie, wie sie sagen, Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Jawohl, ich habe Jesus in meinem Leben aufgenommen, ich habe ihn eingeladen. Also, du merkst, also der Mensch spricht mit Jesus, dem heiligen Gott, auf eine Stufe, und sagt, Jesus, ich mache dir eine Gunst, eine Gnade. Ich lade dich in meinem Leben, führe mein Leben, schenk mir dein Segen. Und diese Menschen denken, weil sie diese Entscheidung getroffen haben, sind sie gerettet. Welche Täuschung! Und oft wurde ihnen das auch so erklärt, wurde es auch von Lehrern bestätigt. Jawohl, du hast das getan. Du musst es glauben, du musst Gott vertrauen. Gott hält sein Wort. In Wirklichkeit haben diese Menschen das Evangelium nie verstanden. Sie haben nie Buße getan. Sie haben sich nicht wirklich bekehrt. Und schließlich kann jemand die wesentlichen Glaubenslehren richtig bekennen, ohne sie jedoch ernst zu nehmen. Das liegt oft daran, dass diese Person ein falsches Bild von Gott hat oder ein falsches Bild von sich selbst. Du kennst die Lehre der Sühne, der Rechtfertigung durch Glauben, der Heiligkeit Gottes, der Sündhaftigkeit des Menschen, aber du nimmst diese Lehren nicht wirklich ernst. Sie füllen deinen Kopf, aber du ziehst keine Konsequenzen aus dieser Erkenntnis. Diese Person kann sich zum Beispiel einen lieben Gott vorstellen, also einen geduldigen, toleranten Gott, der das Böse in ihrem Leben duldet. Denn Gott ist ein Gott der Liebe, ein Gott der Gnade. Er duldet wohl das Böse in meinem Leben. Ich kann weiter sündigen. Das wird keine Konsequenzen haben. Oder von sich selbst denken, dass sie doch keine schlimmen Sünder sind. Ich habe keine schlimmen Sünden in meinem Leben. Das sind nur kleine Sünden. Ich sage nicht, dass wer so denkt, nicht gläubig ist. Aber das kann sein. Es kann ein falscher Glaube sein. Je nachdem, wie man das versteht. Und wie Gott das beurteilen wird am Tage des Gerichts. Ich komme zum Schluss in dieser Botschaft gesehen, dass der wahre Glaube sich nicht auf eigene Verdienste stützt, sondern auf die Gerechtigkeit, die Christus uns erworben hat. Es geht darum, dass wir erkennen, was wir in Jesus Christus haben. Deshalb ist Jesus Christus das Zentrum unseres Glaubens. Es geht um ihn und um ihn allein, um das, was er getan hat, um das, was er ist für uns, um das, was er in unserem Leben tun kann. Und dieser Glaube, ein solcher Glaube, ist die Frucht dessen, was Gott durch seine Gnade in unserem Leben getan hat. Und dieser Glaube wird sich in sichtbaren Dingen zeigen. Es ist mehr als ein einfaches Lippenbekenntnis. Es ist mehr als die Befolgung religiöser Praktiken oder frommen Gewohnheiten. Er beruht nicht auf Erfahrung und Gefühlen allein, sondern wird durch die Aussagen des Wortes Gottes bestätigt. Was sind die praktischen Lehren aus dem, was wir gerade gesehen haben? Warum ist es wichtig, dass wir wahren von falschem Glauben unterscheiden? Weil ein richtiges Verständnis des Glaubens uns ermöglicht zu prüfen, ob wir diesen Glauben wirklich besitzen. Besitzen wir diesen Glauben? Weil es uns auch ermöglicht zu prüfen, ob dieser Glaube bei anderen vorhanden ist. Es geht nicht nur darum, diese Menschen zu richten. Es geht darum, ihnen zu helfen, wirklich Jesus Christus zu kennen. Und weil dieser Glaube, diese Erkenntnis uns ermöglicht, das Evangelium auch richtig zu verkünden. Kein falsches Evangelium, sondern ein Evangelium, das wirklich Menschen retten kann. Amen.